Meine Damen und Herren, ich betrete heute Neuland, denn ich widme mich bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten heute der klassischen Musik. Das ist für mich eine wirkliche Herausforderung, aber ich begegne der klassischen Musik genauso, wie ich die Documenta besuche, staunend, neugierig, interessiert. Heute ist mein Gast eine, ja, weltberühmte Sopranistin. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Annette Dasch.
Vielen Dank, hallo.
Frau Dasch, wir zeichnen dieses Gespräch in Frankfurt auf. Frankfurt ist Ihr Lebensmittelpunkt. Und ich habe das Gefühl, Sie sind in dieser Stadt als Berlinerin angekommen. Mag es den Umstand erleichtert haben, dass Ihr Vater Pfälzer ist, also aus dem deutschen Südwesten kommt, mag es das Einleben hier erleichtert haben?
Ja. Interessant, dass Sie das annehmen. Das ist tatsächlich so gewesen. Und zwar völlig unerwarteterweise. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können mir das einige Leute nachfühlen, also zumindest die Berliner kennen oder selber Berliner sind, dass man als Berliner sehr ungern seine Stadt verlässt.
Ja.
Und ich war natürlich aber doch frisch verliebt in meinen Mann. Und als es nun hieß, dass er nach Frankfurt an die Oper geht, habe ich irgendwie dreimal geschluckt und gedacht, alles klar, das in diesen Apfel beißt jetzt rein. Machste, gehst du nach Frankfurt. Und habe überhaupt nichts geahnt davon, dass da in mir eine ganz verborgene, aber total lebendige Seite wach wird. Ich saß dann irgendwie auf unserem sonnigen Balkon, genoss das warme Wetter und stellte fest, ja, dieses, was die Hessen machen, dass die einfach, sobald die Sonne scheint, eine Flasche Wein entkorken und sich irgendwie mit ihren Nachbarn unterhalten, das kenne ich irgendwie von meinem Vater und von meinen Pfälzer Verwandten. Und da habe ich mich doch irgendwie angesprochen gefühlt.
Wie war der Pfälzer Einfluss in Ihrer Kindheit? Haben Sie das gespürt? Denn normalerweise ist es ja so, wenn man zwischen Eltern aufwächst, die aus unterschiedlichen Regionen kommen, das spürt man als Kind.
Ja, also man muss dazu sagen, mein Pfälzer Opa, der war Direktor vom Arbeitsamt und mein Vater hat, glaube ich, nur ein paar Jahre seines Lebens tatsächlich in Ludwigshafen gelebt, ist dann nach Nürnberg und hat dann aber sein Abitur auch in Berlin gemacht. Das heißt, man hat ihm das jetzt mundartlich nicht angehört, aber meine Pfälzer Großeltern und auch die andere Familie, die dort lebt, auch immer noch lebt, das haben wir natürlich viel gemacht. Also wir sind wirklich wandern gegangen im Pfälzer Wald und es gab halt immer irgendwie auch diese Sprüche, a gute Woi gibt auch a gute Schorl und so. Also ich kann das nicht so richtig gut.
Der Wein gibt eine gute Schorle.
Genau, ja. Also alle diese, ich weiß auch nicht, und dieses gemütvolle, witzige, natürlich auch Helmut Kohl unterstützende und so, ja, also das war schon präsent, klar.
Wenn man sich durch Interviews, ich meine es nicht uncharmant, durchkämpft, die Sie gegeben haben, oder Porträts liest über Sie, dann taucht immer wieder auf, dass Sie so auf der einen Seite Pfadfinderin gewesen sind und auf der anderen Seite mit dem Gedanken sich getragen haben, Dachdeckerin zu werden. Mhm. Darf ich zunächst mal überprüfend fragen, hat das irgendwas mit der Wahrheit zu tun?
Ja, das ist die Wahrheit, ja.
Der Pfadfinder sucht ja nun, es ist im Wort drin, den Boden, nämlich den Pfad, während der Dachdecker naturgemäß in der Höhe ist. Beschreibt das so ein bisschen ihren Charakterzug, eine große Bodenständigkeit, vielleicht auch durch den Pfälzer Vater, mitgeliefert und gleichzeitig sind sie in unglaubliche berufliche Höhen gestiegen.
Das ist tatsächlich, also wobei ich jetzt, also ich finde das ein sehr charmantes Bild. Ich würde trotzdem sagen, dass der Dachdecker und also die Dachdeckerin und die Pfadfinderin trotzdem eher sozusagen der bodenständigen Seite beide angehören, die ich ganz stark habe. Und ich mag das gerne, ich weiß nicht, auf dem Boden sitzen und ein Schultheiß in der Hand und irgendwie oder wandern gehen und frische unterm Sternenhimmel zu schlafen und diese ganzen Sachen. Und es war tatsächlich für mich auch konfliktreich in den ersten Studienjahren und auch in den ersten Berufsjahren, dass ich merkte, so diese Seite, die ist sehr schwierig am Leben zu halten, wenn man sich in dieser Opernwelt bewegt. Da muss man irgendwie allein schon outfitmäßig sich ganz anders kleiden und eine ganz andere Eleganz. Wobei ich eben trotzdem sagen muss, das, was es ja eigentlich beides, jetzt mal unabhängig von den materiellen Dingen, eigentlich dann doch ähnlich geblieben. Also das Geistige oder das Erhabene daran, ja, was wir ja in der Musik irgendwie suchen, das ist eigentlich wiederum auch was gewesen, was mich bei den Pfadfindern auch angezogen hat. Dass man eben nachts im Zelt mit den Mädels gar natürlich ganz andere Gespräche geführt hat, als es vielleicht in einem anderen Rahmen möglich gewesen wäre, sag ich mal so. Also und natürlich dieses, dass man auf einem Bergesgipfel steht und sich irgendwie anguckt und alle haben Tränen in den Augen, man muss kein Wort mehr sagen. Es erinnert auch in gewisser Weise an ein Gipfelerlebnis auf der Opernbühne.
Ich habe auf YouTube einen älteren Film gefunden. Da sieht man ihren Bruder, mit dem sie eine Weile zusammengelebt haben. Mhm. Und ihr Bruder zieht, wenn ich das sagen darf, wenig diskret vor den Augen der Kamera eine LP raus. Und die LP war von den Ärzten.
Ja.
Schreiben das Jahr
1970. Sehr indiskret.
Ja, ich habe nur öffentlich zugängliche Quellen. Darf die Wahl dieser LP, die Ärzte, eine Punkband, also neben den Toten Hosen eine der prägenden Punkbands dieser Zeit, war ihr Elternhaus, das ja sehr musikalisch war. Ihre Mutter Renate war Musikerin, ihre drei Schwestern sind Musiker oder mit der Musik verbunden. War es trotzdem ein sehr liberales Elternhaus, wo man sagte, gut, wir alle beschäftigen uns ein bisschen mehr mit Klassik, aber Annette hat's mit den Ärzten.
Ja, also das war, Sie stellen so gute Fragen, das ist wirklich toll, es freut mich. Das ist tatsächlich sehr gut getroffen. Also meine Eltern hatten immer so ein bisschen beides. Die waren ziemliche Ökos und gleichzeitig CDU-Wähler. Das zieht sich so ein bisschen durch mehrere Bereiche durch. Wir wurden schon sehr wertekonservativ erzogen. Ja. Wir haben zu allen möglichen Feiertagen in der Kirche musiziert als Familie. Und ich weiß nicht, man hat Bedanke-mich-Briefe geschrieben für alle Geschenke, die man kriegte.
Das ist ja auch schön.
Was schön ist. Ja. Wir wurden also sehr intensiv vor Drogen und Abwegen und solchen Sachen gewarnt. Und gleichzeitig durfte ich ziemlich rebellieren. Also ich durfte mit unfassbaren löchrigen Hosen und grünen Haaren rumlaufen. Da hat eigentlich niemand was gesagt. Natürlich gab es auch viele Punkte, wo wir uns wirklich gestritten haben, aber das hatten nichts mit diesen Äußerlichkeiten zu tun. Meine Mutter hat dann höchstens so, die konnte ganz gut oder kann sie bis heute ganz gut so eine Seite von ihrer Oberlippe so verächtlich hochziehen. Aber ansonsten, ich habe ja manchmal das Gefühl, mein Vater, der war ja Jugendrichter, der fand es, glaube ich, auch irgendwie so ganz cool, so eine Tochter zu haben, die jetzt nicht so das bürgerliche Mädchen im Polohemd ist irgendwie.
Aber dieser Vater, der Jugendrichter war, und das toll fand, hat gleichzeitig, wenn ich richtig informiert bin, Richard Wagner bei Reuth im Radio gehört.
Ja.
Was ja auch den Schluss zulässt, dass ihr Vater eine sehr umspannende Persönlichkeit, eine sehr facettenreiche Persönlichkeit ist.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
Darf ich mir das so vorstellen? Sie haben sich gekauft, die Ärzte, und im Nebenraum hat der Vater bei Reuth gehört. Und zwischen den beiden Musikpolen sind sie aufgewachsen. Nun ist es aber doch zwischen Bela B., um mal ein Ärzte-Bandmitglied zu nennen, zwischen Bela B. und Beethoven ein langer Weg.
Ja.
War das für Sie je ein Entweder-Oder?
Nein, war es nie. Also man muss natürlich schon sagen, mit dieser klassischen Musik, da haben unsere Eltern so früh uns in Kontakt gebracht. Das wäre, selbst wenn ich jetzt nicht Musikerin geworden wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich trotzdem ein Abo haben in einer alten Oper oder so. Also ich glaube, dieser Erstkontakt bei Kindern, das macht tatsächlich fürs ganze Leben was.
Sie fanden die Wagner-Musik quatschig.
Mein Zugang zur klassischen Musik war erst natürlich über mein Instrument, über die Klarinette. Und dann, als ich anfing mit dem Singen, war für mich die Kirchenmusik eigentlich das Nonplusultra. Also ich liebte die alte Musik. Für mich war Nikolaus Harnoncourt ein absoluter Gott. Und sowieso nur Johann Sebastian Bach und alte Musik und historische Instrumente und ohne Vibrato und so. Und ich fand den ganzen Opernquatsch, das war so zu einer Zeit in Berlin, da gab es so Herrn Bonisolli und Lucia Aliberti und sowas. Das war einfach was, womit ich wirklich gar nichts anfangen konnte. Also wenn dann so eine Diva vor den Vorhang tritt und sich irgendwie mit großer Geste irgendwie verbeugt und den sterbenden Schwan gibt und sowas alles. Das hat mich einfach überhaupt nicht berührt. Gar nicht berührt. Und deswegen dachte ich, okay, nee, Oper, das ist erstmal gar nicht mein Ding. Ja.
Es fällt ja auf, nochmal, ich interessiere mich für Oper, aber verstehe nicht viel davon. Wenn ich mit Opernsängerinnen spreche, auch solchen, die nicht so berühmt sind wie Sie oder auch Sängerinnen, die annähernd so berühmt sind wie Sie, habe ich immer das Gefühl, auch bei der Unterhaltung wird die Stimme geschont. Also es ist eine bestimmte Manieriertheit in der Unterhaltung. Sie tun das gar nicht.
Nee, Ich kann das nicht.
Aber Sie kennen solche Kolleginnen.
Ja.
Ja.
Ja, ja, das kenne ich, ja, ja. Genau, und all dieses, ja, immer mit Schal und immer mit, es war natürlich auch ein Vorurteil bei mir, genauso wie wahrscheinlich bei Ihnen auch. Wenn man Opernsänger nicht so wirklich kennt, dann denkt man, die laufen alle irgendwie im Pelz rum und reden die ganze Zeit so. Und die Frauen haben immer einen Dutt und ich weiß es nicht und irgendwie drei Pudels und sprechen nicht am Tag vor der Vorstellung und so weiter. Und ich habe da zu wenig Wahrhaftiges und Echtes gesehen in der Oper. Und das hat sich ja dann eben über Richard Wagner eigentlich verändert.
Heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Gast die Sopranistin, weltberühmte Sopranistin Annette Dasch. Es ist guter Brauch bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast drei Songs mitbringt. Und das erste, damit verlassen wir dann vielleicht die Kindheit und die frühe Jugend, das erste Musikstück, das sich Annette Dasch gewünscht hat, ist von den Beatles Blackbird. Warum?
Nein, da verlassen wir noch gar nicht die Kindheit, sondern das ist die... Nein, 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 macht ja nichts. Das ist tatsächlich die einzige Popmusik, die in meinem Elternhaus zu hören war, über meinen Vater, der großer Beatles- und Beach Boys-Fan war, waren eben die Beatles. Und ich liebe das nach wie vor sehr, diese Musik. Und da mein Vater ja leider 2003 viel zu früh verstorben ist und dieses Lied so ein bisschen melancholisch ist, möchte ich ihm sozusagen gerne heute
widmen. Denken wir jetzt an den Vater von Annette Dasch, die Beatles.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black.
Annette Dasch ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Frau Dasch, Sie waren 4 Jahre alt, als Sie das erste Mal die Zauberflöte gehört haben, gesehen haben. Mhm. Wissen Sie noch, mit wem Sie damals im Theater waren?
Mit meiner Familie. Ich saß neben meinem Vater und meiner Schwester.
Erinnern Sie noch Eindrücke? Waren Sie berührt oder war es lieber auf den zweiten oder gar dritten Blick, die klassische Musik?
Also wir kannten das ja. Ich konnte die Zauberflöte zu dem Zeitpunkt in- und auswendig.
Mit 4?
Ja, ja. Das ist irgendwie, ich kann mich, also ja, ja. Es gibt bestimmte Musik, da könnte ich bis heute gar nicht sagen, das kenne ich einfach. Ja, da weiß ich gar nicht, wann ich das zum ersten Mal gehört habe. Es ist einfach drin. Und ich wusste das ganz genau. Ich habe es aber eben zum ersten Mal gesehen dort. Ich finde es so lustig, dass damals Peter Seifert der Tamino war, mit dem ich jetzt gerade Lohengrin gesungen habe. Ja, viele Jahre später.
Haben Sie es ihm erzählt?
Ja, natürlich habe ich es ihm erzählt. Ach, Kindchen, bin ich schon so alt. Ja.
Die erste Opernpartie, die Sie gesungen haben, haben Sie gesungen im Saalbau in Neukölln.
Das ist richtig, ja. Was heute Heimathafen heißt.
Mhm. Was heute Heimathafen heißt. Und nun, mittlerweile singen Sie an allen großen Bühnen der Welt. Sie mögen das Wort Durchbruch nicht.
Nee, klingt immer nach Blinddarm.
Klingt nach Blinddarm. Sie mögen es aber deshalb nicht weniger aus diesen phonetischen Gründen, sondern weil es einer künstlerischen Arbeit nicht gerecht wird.
Finde ich, ja. Finde ich.
Haben Sie zu Ihrer Arbeit oder zu der Musik, in deren Dienst Sie sich ja stellen, das betonen Sie ja auch, haben Sie zu der Arbeit oder zu der Musik ein fast religiöses Verhältnis?
Also ein sehr inniges Verhältnis und schon vielleicht in dem Sinne, dass es mir tatsächlich heilig ist.
Ich frage das, weil ich heute Morgen im ICE von Hamburg nach Frankfurt, wo wir sitzen, zusammen mit Annette Dasch, habe ich ein Interview gelesen mit dem russischen Pianisten Arkadi Volodos.
Ja.
Und Arkadi Volodos sagt von sich oder über sein Verhältnis zur Musik, die Werke von Genies wie Beethoven oder Brahms sind für uns Musiker als Ganzes eine Religion. Sie sind unsere Bibel. Zitat Ende. Greift das aus Ihrer Sicht zu weit oder erkennen Sie sich in so einer Formulierung auch wieder?
ich würde schon sagen, dass das irgendwie wahr ist und dass man aber leider dazu sagen muss, dass wahrscheinlich keiner von uns sich so intensiv mit der Bibel befasst hat, wie man sich mit seinen Noten befasst. Also insofern ist es fast, ja.
Sind ja, Sie, doch. Wenn wir gerade davon sprechen, sind Sie religiös?
Ich bin schon in der Kirche, ja. Und ich jetzt mit meinen Kindern und sowas, wir gehen auch in den Kindergottesdienst und... Aber es ist schon so, mein Schwager, den ich sehr liebe, der auch Musiker ist, der, wenn man dem diese Frage stellt, dann sagt er immer, ich glaube an die Musik Johann Sebastian Bachs. Und das ist ein bisschen so. Mein Zugang zum Glauben ist stark über Bach und Schütz.
Heinrich Schütz,
Mendelssohn, ich weiß nicht, das sind so die Momente, wo mich die Religion berührt. Aber doch, ich bin in der Kirche und ich stehe auch dazu, ja, klar.
Sie hatten es am Anfang schon gesagt, Sie sind aus Liebesgründen nach Frankfurt gekommen. Daniel Schmutzhardt, der hier Bariton ist, an der hiesigen Oper, ist Ihr Ehemann. Mhm. Sie haben nun auch einen Musiker geheiratet. Ich bin im wirklichen Leben TV-Produzent, habe naturgemäß viel mit Schauspielern zu tun. Schauspieler heiraten ganz oft Schauspieler. Mhm. Begrenzt das manchmal auch den Themenkreis, den man abschreitet, wenn man zu Hause bei einem Pfälzer Wein sitzt?
Nee, würde ich nicht sagen. Natürlich, wir teilen dieselben Interessen. Wir müssen natürlich auch über unseren Beruf sprechen. Das ist ganz wichtig, dass man sich austauscht. Und das ist eigentlich ein totaler Vorteil, dass man da einen Experten zu Hause hat. Und dann gibt es aber auch ganz viele andere Themen, über die wir sprechen. Also wir sind beide sehr aufmerksame Zeitungsleser und überhaupt Leser und sind beide... Fußballfans und so weiter.
Ach nee.
Ja.
Was sind die Vereine, wo Sie...
Naja, wir haben natürlich eine Familienmitgliedschaft beim FC Wacker Innsbruck, was eine relativ traurige Geschichte ist, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, man kommt aus Aldrans.
Ne? Ja, der ist Tiroler.
Tiroler.
Und da ist man einfach, so also früher hieß das ja FC Tirol, zu Zeiten, als Jogi Löw dort noch Trainer war, bitte sehr. Und dann, jetzt heißt das eben FC Wacker Innsbruck und ist, also ich muss schon sagen, so die zweite österreichische Bundesliga.
Die zweite die österreichische, zweite, das muss man das sich auf der Zunge ist, zergehen ja. lassen.
Das und ist, das ist echt, das ist ziemlich trist. Also das ist einfach deswegen trist, weil die Stadien erstens teilweise winzig sind, mitten am Land. Du siehst irgendwie den Misthaufen hinterm Stadion. Und zweitens ist immer so wenig Publikum
und ihr
da.
Verein?
Hab ich nicht.
Nicht Hertha?
Also nee, ich bin zu einer Zeit in Berlin aufgewachsen, als Hertha-Fans eigentlich alle Faschos waren. Oder zumindest war das so der Leumund. Und dann konnte ich das nicht. So.
Das Wort Faschos bringt mich noch einmal zu den Ärzten
ja.
und zum Punk.
Ja.
Zu dem Punk, der auch irgendwie in Annette Dasch, die heute bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten zu Gast ist, der Punk wohnt ja doch ein bisschen auch noch in ihrer Seele. Ja. Als ihr Mann sie kennenlernte, als sie sich verliebten, ich habe die Information, sie verliebten sich an einem Würstelstand, hat er ein Verständnis aufgebracht für ihre Schwäche für die Ärzte?
Jein, würde ich sagen. Also...
Ich glaube, hier spricht die liebende Frau, eigentlich war es ein Nein.
Ich glaube, was man sich wirklich landläufig nicht so klar macht, ist, dass Aufwachsen in Tirol und Aufwachsen in Berlin gewaltige Unterschiede sind. Also es ist gewaltig. Mein Mann war zum Beispiel, darauf kommen wir bei meinem dritten Musikwunsch, noch nie auf einem Rockkonzert.
Nein.
Das hat sich einfach nicht ergeben. Also gab es nicht oder waren dann halt, wenn, dann eher so, ich weiß nicht, in Österreich eher so Reinhard Fendrich und sowas. Und da ging man dann halt eben nicht hin. Der war noch nie auf einem Rockkonzert und ich glaube, dass da unterscheidet sich einfach, weil ich war natürlich auf jedem Ramones-Konzert in Berlin und sowas. Und ja, und Ärztekonzert, ich glaube, mein erstes Konzert war natürlich ein Ärztekonzert.
Und der Song Kopfhaut, der Titel, hat der noch eine besondere Beziehung?
Ja, ehrlich gesagt, einfach deswegen, weil die Ärzte werden ja oft auch so von den echten Punks und sowas ja immer nicht so ernst genommen, weil die eben auch so humorvolle Texte machen und das finde ich ja gerade gut. Also ich finde ja immer, ich weiß nicht, das hat mir auch gut getan, auch in dieser wilden Jugendzeit, dass da, wo nicht immer alle nur irgendwie Doom und Sisters of Mercy und alles war immer so depressiv und sowas, fand ich irgendwie cool, dass diese Typen da ankamen und einfach mal so einen Song über so eine Kopfhaut machten mit so einem Banjo. Wo man einfach mal lachen konnte.
Meine Damen und Herren, der Wunsch von Annette Dasch, fahr in Urlaub, Bela B., besser bekannt als die Ärzte, Kopfhaut.
Als ich neulich durch den Canyon ritt, da folgten mir Indianer und sie waren zu dritt. Ich gab meinem Hengst die Sporen, doch sie kriegten mich und ich war verloren. Die war doch mal
eine Kopfhaut gern. Sie sagte, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Wir kamen in ihr Dorf und da sagten sie zu mir, sie sagten, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Kein Wunder, dass ich dies in Diskutabel fand. Und ich sagte, meine Herren, dies ist ein freies Land. Sie können das gern mit meinem Anwalt ausmachen. Da fingen die Rot heute an zu lachen. Sie erklärte, meine Meinung wäre ihnen scheißegal. Und sie wandten mich an den Marterpfahl.
Ich möchte, liebe Annette Dasch, doch noch einmal auf Ihre Ehe zurückkommen, wenn ich darf. Ich stelle mir das so vor. Es geht das Telefon. Ihr Mann und Sie sind zu Hause. Und es ruft ein Agent an und er macht, unterbreitet Ihrem Mann ein sehr lukratives, künstlerisch schönes Angebot. Mhm. Sagen wir mal, ein Brahms-Requiem.
Ja.
Sitzen Sie, natürlich freuen Sie sich für Ihren Ehemann. Ja. Das liegt in der Natur der Sache. Aber fragen Sie sich nicht manchmal auch, mein Gott, wenn er jetzt das Brahms-Requiem angeboten bekommt.
Warum nicht mit mir?
Warum nicht mit
ja.
Ihnen?
Ja, natürlich frage ich mich das. Andererseits, weil das einfach so naheliegend ist. Klar frage ich mich das, aber ich kann davon dann auch ganz schnell wieder die Finger lassen von diesem Gedanken. Also das ist nicht, dass mich das dann irgendwie wurmt oder sowas. Aber also wirklich nicht, nee.
Von Ihrem Mann heißt es, Daniel Schmutzhardt, dass er kein begeisterter Prober ist, sondern er seine ganz im Fußball würde man sagen, er ruft die Leistung ab erst am Abend.
Mhm. Ist ja interessant, dass das schon sozusagen allgemein bekannt ist, ja. Mhm.
Naja, er hat es selber mal
gesagt. Hat er mal gesagt, ja.
Also ich benutze nur Quellen.
Ja, und, ja, ja.
Aber wie ist es bei Ihnen?
Bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Also ich bin, ich probe sehr gern, finde das eigentlich sozusagen das Schönste, diesen Austausch und Abtausch, Schlagabtausch und mir was sagen zu lassen und selber auch was einzubringen und was zu entwickeln gemeinsam. Das eigentlich genieße ich sehr diesen Prozess. Gerade in der Oper habe ich dann früher vor allen Dingen oft Schwierigkeiten gehabt mit dem Moment, wo dann auf einmal sozusagen dieser geschützte Raum aufgebrochen wird an einer Seite und das Publikum da ist und auf einmal über das wertet und urteilt und wo man irgendwie 5 Wochen ganz viel Herzblut vergossen hat. Das hat mir mal früher viel ausgemacht. Ja.
Lesen Sie, was Kritiker schreiben?
Nein. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, vielleicht komme ich da irgendwann nochmal hin, aber mich verletzt es so tief. Wirklich so tief. Also allein schon oft die Sprache derer, die sich da befleißigen und dass dann manchmal über was, wo wir wirklich so viel geprobt haben und wo unfassbare Leistungen, nicht nur bei mir, auch bei den Kollegen, am Abend stattfinden und dann stehen da irgendwie 4 Spalten über die Inszenierung und über das Gebäude und die Akustik im Saal und über noch irgendwie, weiß ich nicht. Und dann steht am Ende die Sänger, ja, steht dann irgendwie Lieschen Müller, Klammer auf, in den Höhen etwas schrill, Klammer zu, ja. Und das ist dann alles, was man kriegt. Also das halte ich einfach nicht aus. Ich halte es nicht aus.
Ist das Opernpublikum ohne dies speziell? Mein Eindruck ist, wenn ich dort mich manchmal drunter mische, dass ich umgeben bin von Menschen, die ein bisschen, ich rede natürlich jetzt von einer vielleicht Minderheit, vielleicht sind andere anders, aber ich habe doch das Gefühl, es ist ein Publikum, das ich darin gefällt, auf einer Metaebene zu urteilen. Also, was im Grunde kompetenter sein will als die Sänger selbst.
Ja, also es gibt immer so eine und solche, wobei man auch sagen muss, dass es tatsächlich auch, dass ich das auch schätze, wenn Menschen sich auskennen. Mhm. Es ist ja auch nicht immer alles falsch, was das Publikum hört oder sieht oder sagt. Und generell, glaube ich, ist der einzige, also für mich die einzige Möglichkeit, mit dem Publikum umzugehen, sich zu denken, es sind lauter Individuen, ja, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, so ist es, wir leben in einer, ja, wenn sobald sozusagen eine Gesellschaft da ist, dann sind das eben lauter Individuen, man kann nicht jedem gefallen, man kann auch nicht mit jedem in Kontakt treten, man kann auch nicht jedem seine Argumente widerlegen oder sich mit jedem auf eine Liebesbeziehung einlassen. Es geht nicht. Ja. Man muss es einfach akzeptieren. Die sind unterschiedlich, ich bin unterschiedlich. Ich bin nun mal diejenige, die angeguckt und angehört wird und über die gesprochen wird. Das muss ich aushalten. Fertig.
Stimmt es, Frau Dasch, dass Sie Proben mitschneiden?
Und ja, warum? Das zunehmend. Weil ich doch das Gefühl habe, auch je älter ich werde, desto weniger tatsächlich echte Kritik kriege ich von meinen Mitarbeitern sozusagen. Also,
weil sie zu weit oben sind.
Irgendwie anscheinend oder zu alt oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also früher hat man mir sehr viel mehr musikalisch mit mir sehr viel mehr gearbeitet. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Also ich brauche einfach ein Feedback, ja. Und es gibt es einfach nicht, dass ich manchmal höre ich eine Aufnahme und denke, Mensch, immer dieser eine Ton, der ist immer irgendwie neben raus. Wieso sagt denn sowas eigentlich keiner, ja? Und deswegen also kontrolliere ich jetzt eigentlich alles mit.
Sie haben naturgemäß als Mutter zweier Kinder, so geht es mir jedenfalls als Vater, was ich jetzt sage, als Mutter zweier Kinder ein Verhältnis zum Vergehen von Zeit. Man sieht, wenn Kinder größer werden, merkt man, die Zeit vergeht. Sie haben aber auch als Frau der Bühne, als Künstlerin der Bühne ein Verhältnis zur Zeit. Denn das, was Sie in dem Moment, wenn man Sie in dem Moment trifft, man sitzt im Publikum, Sie auf der Bühne, wenn man da nicht da war, wird man es nicht mehr sehen, weil es es nicht auf Film gibt. Also Theater ist auch immer etwas
sehr Momentanes.
Und damit etwas sehr Feierliches. Und damit komme ich zu dem, es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird.
Wirklich?
Ja. Und diesmal ein Song, den eigentlich die große Rockfans mögen ihn noch kennen oder mögen sie noch kennen, von der Band Badfinger war aus dem Jahr 72. Der Song Day After Day, der sich auch mit dem Vergehen von Zeit ein wenig befasst.
I remember finding out about you. Every day my mind is all around you.
Annette Dasch ist zu Gast bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten. Frau Dasch, Sie haben einen Traum. Sie möchten einmal von Berlin nach China zu Fuß gehen.
Ja.
Umgesetzt mittlerweile?
Nein. Oh, das wird wahrscheinlich nichts, solange man Kinder hat.
Woher kommt dieser Traum?
Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich geografisch, wie mein Vater sagte, eine ziemliche Totgeburt bin. Und,
Sie haben gedacht, Ihr Weg wäre kürzer.
Nein, nein, sondern ich habe irgendwie ganz lange überhaupt nicht gerafft, dass wir sozusagen auf demselben, also dass da kein Meer dazwischen ist.
Stimmt.
Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich das immer auf meinem Globus und auf der Weltkarte zu Hause, ich habe zu Hause so einen Weltatlas bis heute, den packe ich auch ganz gerne aus, lege den auf den Boden, der ist so ganz riesig, und gucke mir das dann en Detail an, wie man da gehen müsste und wie sich das dann verändert und durch welche Länder und Kulturkreise man da kommt, da kriege ich Schwindel und Wonneschauer, wenn ich mir das vorstelle, dass man das alles zu Fuß sozusagen schafft. Oder mit dem Fahrrad vielleicht, aber ich laufe lieber, als dass ich Fahrrad fahre.
Mich hat ein Satz berührt von Ihnen. Der Satz geht: Nach einem Konzert ist die Seele müde, nicht die Stimme. Mich hat das berührt, weil der Satz nahelegt, wie sehr Sie sich als Mensch, nicht nur, wenn man, sofern man das trennen kann, nicht nur als Künstlerin, die über eine gewisse Technik verfügt, sondern auch als Mensch mit der Rolle oder der jeweiligen Aufgabe identifizieren. Was ist denn eine müde Seele?
Manchmal habe ich dann richtig fast so das Gefühl, wie nach so einem Langstreckenflug, wo man das Gefühl hat, dann ist man hinterher, ist die Seele noch nicht so ganz wieder mit einem angekommen. Ich brauche dann irgendwie einfach eine Weile, um wieder so zu mir zu kommen und brauche vor allen Dingen auch ein bisschen alleine sein und so. Also so der Tag nach einer Vorstellung, das auch je älter ich werde, muss ich sagen. Das gilt zum Beispiel bei uns zu Hause, deswegen ist das von Vorteil, mit einem Opernsänger verheiratet zu sein, bedeutet der Tag nach einer Vorstellung, dass man gar keine Verpflichtungen hat. dass man sich selber auch nicht mal dazu zwingen muss, noch irgendwie joggen zu gehen oder einkaufen zu gehen oder irgendwelchen Papierkram zu erledigen, was man ja eigentlich stumm oder irgendwie auch ganz in Ruhe machen könnte, sondern sich nichts abverlangen. Einfach nur da sitzen und gucken, was so geht. Und dann sammelt man sich wieder. Ich weiß auch nicht.
Also wir stellen uns das vor. Annette Dasch ist bei uns zu Gast, verheiratet mit dem Bariton Daniel Schmutzhardt. Wie sieht das aus, wenn Sie beide nichts machen?
Ja, wir haben ja nicht oft zusammen Vorstellungen, Gott sei Dank.
Aber wenn, das fällt aber auch mal zusammen.
Ja, das kann das manchmal sein. Also wir haben manchmal zusammen, so Tannhäuser haben wir mal gemacht und das ist für uns beide auch. Da singt er Wolfram, ich Elisabeth, das ist sehr, sehr anstrengend für uns. Und dann die Tage danach, wenn dann irgendwie um 5.30 Uhr der kleine Hans irgendwie an die Brust wollte oder ich weiß nicht, aufstehen, Mama, aufstehen, dann ist es schon echt sehr schwierig. Also wer uns dann hilft, ist der digitale Babysitter. Da werden die dann manchmal einfach vors iPad gesetzt und können Peppa Wutz gucken, bis nichts mehr geht, bis wir einigermaßen geschlafen haben. Weil es einfach, sonst der Takt ist nicht, es ist nicht manageable.
Sie haben eben davon gesprochen, dass eine Künstlerin eine müde Seele hat nach so einem, nach so einer künstlerischen Aufgabe. Sie sagen aber auch darüber hinaus, dass es vielleicht auf Publikumsseite ein Missverständnis ist, dass ein Konzert Entspannung sei. Ein Konzert muss nicht zwingend entspannend sein. Das würde ja bedeuten, man trifft sich und macht sich gegenseitig eine gewisse Mühe.
Ja, das ist eigentlich sehr schön formuliert, ja.
Ja, also man arbeitet, wenn man so will, gemeinsam, erarbeitet sich einen bestimmten Bewusstseinsgrad auf der Basis eines Musikstücks.
Ja.
Würden Sie das unterschreiben?
Das würde ich so unterschreiben. Ich meine, viel leichter nachzuvollziehen ist dieses Phänomen natürlich im Sprechtheater. Da werden ja die Konflikte sozusagen verbal ganz anders verhandelt und das kann ja an niemandem vorbeigehen. Also da kann sich niemand reinsetzen und sagen so, jetzt lass mich mal ein bisschen berieseln oder so. Das funktioniert ja da gar nicht und eigentlich ist das mit der Musik natürlich genauso.
Ihr Rollendebüt haben Sie neben Jonas Kaufmann.
Als Elsa.
Als Elsa erlebt. Angerufen hat sie Katharina Wagner, glaube ich.
Also ich glaube, das weiß ich nicht genau. Also mich persönlich nicht. Das war, lief über die Agentur.
Ja. Aber das war immerhin gleich Bayreuth.
Ja.
Gibt es einen Moment, wo Sie gemerkt haben, der Welpenschutz ist vorbei. Verbinden Sie mit dieser Frage einen Moment, einen Tag?
Interessant. Der Welpenschutz ist vorbei. Ja, das kann schon so ein bisschen sein. Also das war so, bis man so 30, 32 ich war, da war schon so, gehörte man so zu dieser Riege junger Sängerinnen und so. Und da fanden eigentlich immer alle alles irgendwie gut. Und das stimmt schon. Also wenn man dann in dieses Wagner-Dings reinkommt und natürlich auch gleich Bayreuth sich vornimmt, dann, ja, dann ist das vorbei. Das stimmt schon, ja.
Sie haben vorhin erwähnt, wie besonders eine Ehe ist, wenn die Ehefrau, nämlich Annette Dasch, in Berlin groß geworden ist und der Ehemann Daniel Schmutzhardt in Tirol. Ich kann mir vorstellen, liebe Annette Dasch, dass Ihr dritter Musikwunsch da eine gewisse Rolle spielt. Es handelt sich um Wanda und der Titel heißt Meine beiden Schwestern. Liege ich da richtig oder falsch?
Da liegen Sie richtig, ja. Also es gibt tatsächlich ja auch ganz wunderbare Nahtstellen. Wanda haben wir zum Beispiel kennengelernt oder zum ersten Mal gehört in einer herrlichen österreichischen Talkshow, die im ORF kommt, jeden Dienstagabend, Willkommen Österreich. Und das machen Christoph Grissemann und Dirk Stermann. Und die beiden kenne ich als Berlinerin, als Radiomoderatoren. Die haben auf Radio 1 die Show Royale gehabt, jahrelang. Ja, lief das sonntags und das war irgendwie Kult für mich. Und als ich meinen Mann kennenlernte, war sozusagen einer der Anknüpfungspunkte Grissemann und Stermann. Diese Talkshow gucken wir natürlich, also da sind wir knallharte Fans und da haben wir Wanda zum ersten Mal kennengelernt und fanden das irgendwie sehr kurios. Und ich habe meinem Mann zu Weihnachten 2 Tickets für ein Wanda-Konzert in Mannheim geschenkt und das war eben tatsächlich sein erstes Rockkonzert. Und wir waren dort und in diesem Song, ich glaube in diesem Song Schwestern, den wir gleich hören, hat der Sänger 2-mal einen Stromschlag von seinem Mikrofon bekommen und deswegen wurde das Konzert abgebrochen. Das fand ich irgendwie so kurios.
Und seitdem glaubt Daniel Schmutzert wahrscheinlich, in allen Rockkonzerten kriegen die Sänger immer...
Geht jemand zu Boden. Aber wir haben eben festgestellt, dass wir das gut zusammen können. Okay. Ja? Und deswegen ist das jetzt sozusagen, ist dieser Titel auch sozusagen für eine vielleicht jetzt nochmal Lebensphase, die vielleicht nochmal anfängt, wo die Kinder so ein ganz klein bisschen größer werden, dass wir auch mal so als Paar irgendwie wieder ein bisschen mehr ausgehen und den Punk mehr zulassen.
Es ist wahrscheinlich etwas Wahres dran.
Annette Dasch ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Frau Dasch, Sie haben fürs Fernsehen mal den Dasch-Salon erfunden.
Der Satz ist nicht ganz richtig. Ich habe den nicht fürs Fernsehen erfunden. Ich habe den tatsächlich für den Saal erfunden und dann kam das Fernsehen dazu sozusagen.
Der Wunsch, der hinter dem Dasch-Salon steht, ist, glaube ich, noch immer derselbe, nämlich ein anderes Publikum zu interessieren und zu gewinnen für die klassische Musik.
Ja. Ja, es hat sich jetzt, also wir sind ja dann, als ich nach Frankfurt zog, haben wir das eben aus Berlin auch losgelöst, weil ich das irgendwie nicht authentisch dann mehr fand, einen Salon zu haben in einer Stadt, in der ich gar nicht mehr lebe. Mhm. Und dann hatten wir netterweise das Angebot von Dr. Stefan Pauli, dass wir das in der Alten Oper Mozartsaal machen können. Und in Frankfurt hat man es natürlich mit einem ganz anderen Publikum zu tun als in Berlin.
Inwiefern?
Die sind, würde ich sagen, im Durchschnitt gebildeter, was die klassische Musik angeht. Also ich kann dort ganz anders verweisen auf Dinge und die wissen eigentlich Bescheid. Ja? In Frankfurt ist es möglich zu sagen, wir würden gerne, dass einfach Leute auf die Bühne kommen und wir singen zusammen einen Bach-Choral, vierstimmig, wer traut sich das zu, wo sind hier die erfahrenen Chorsänger und dann stehen da 30 Leute. Ja? Das ist in Berlin schwer denkbar. Deswegen hatte das in Berlin sozusagen mehr wirklich tatsächlich diesen Charakter, wir schaffen Kontakt zur Musik. Und hier ist es eher so, da können wir in ganz andere, also da können wir anders einsteigen. Wir machen hier zum Beispiel ziemlich viel Musik aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder zeitgenössische Musik. Natürlich durchmischt mit Schubert, auch mit, weiß ich nicht, ganz alten Sachen. Aber da können wir den Leuten sozusagen, wenn wir denen irgendwie ein Viktor Ullmann kommt immer wieder bei uns vor und Riem und ich weiß nicht was. Und da kann man natürlich durch dieses Gesprächsformat ganz anderes die Leute dafür begeistern oder interessieren oder so.
Was ist denn spannender? Sie kommen aus Berlin, Sie leben in Frankfurt, Sie arbeiten beispielsweise auch in Wien. Ist es spannender, auf ein Publikum zu treffen, das man wirklich erobern muss und relativ wenig weiß oder nicht zu viel weiß? Oder ist es spannender, wie Sie es hier in Frankfurt beschreiben, mit einem Publikum konfrontiert zu sein, das ein gewisses Vorwissen mitbringt, weil es eine bürgerliche Schicht in Frankfurt gibt, wahrscheinlich mehr als in Berlin?
Ja, also es, spannender ist natürlich eigentlich dieses Berliner Modell, ja. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich dann hierher kam und auch das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich dann sehr schnell eben immer kleine Babys hatte und so dachte, dieses, dass man in Berlin immer den Leuten hinterherlaufen muss und immer nie irgendwas mal richtig ausverkauft ist oder so selten, ja, und dass man immer sagen muss, Mensch, kommt doch dahin, komm, ach nee, das ist so weit, das ist ja im Osten oder umgekehrt im Westen und so. Also das hat mich dann, fand ich dann schon auch mal schön in Frankfurt, dass hier die Leute einfach generell hingehen, generell. Und das im Schauspiel, in der Alten Oper, die Konzerte, in der Oper, dass es einfach kein Publikumsproblem gibt. Ja. Das ist irgendwie auch mal schön, sich da mal ganz anders,
in den Arm
ganz
genommen.
Anders in den Arm genommen zu fühlen. Ja.
Vielleicht genau aus diesem Grund ist es so, dass Salzburg für Sie, aber auch für andere Künstler so ein Ort der Opulenz ist, wo ich glaube, die Künstler viel Probenzeit haben, mehr als woanders, wo die Kostüme einen höheren Kostümetat haben als woanders. Wäre so ein Ort wie Salzburg in Deutschland denkbar?
Nee, das ist, glaube ich, nicht vorstellbar tatsächlich. Ich glaube eben aber, dass das auch nichts ausmacht, weil das keine Wertigkeit ist. Ja, das ist einfach eine sehr besondere Sache, diese Salzburger Festspiele, und die Bayreuther Festspiele sind besonders. Und dann glaube ich schon, dass es aber auch spannende Ansätze gibt. Also ich finde zum Beispiel, dass das Mecklenburg-Vorpommern-Festival oder das Schleswig-Holstein-Festival, dass die ein tolles Programm machen und dass sie das schaffen, ihre Region auf eine sehr individuelle und wiederum anderswo überhaupt nicht durchführbare Weise tatsächlich richtig zu befruchten und einzubeziehen und mit tollen Sachen, also zu tollen Konzerten und tollen Veranstaltungen einzuladen. Deswegen glaube ich sozusagen, die Herausforderung ist eben immer genau da, wo man ist, zu versuchen, wie kann ich hier, wo ist hier der Ansatzpunkt? Ja.
Ich möchte Sie abschließend nochmal zu einem vielleicht heiklen Thema befragen, nämlich zum Thema der Eitelkeit, die Ihnen zuwider ist. Sie haben immer wieder sich dahingehend geäußert, dass wir als Sänger, Sängerinnen der Musik dienen, dass die Musik im Vordergrund stehen muss und nicht der Sänger. Aber ist das zu machen? Kann man so einen Beruf ausüben, wenn man nicht eitel ist, im besten Sinne des Wortes?
Gar nicht eitel, also dass man jetzt sozusagen wirklich überhaupt nicht in den Spiegel guckt und sowas, das geht ja nicht, ja. Und man muss ja sozusagen überzeugt sein von dem, was man tut. Ich weiß nicht, ob man das eitel nennt, aber also ich will mal ein Beispiel sagen. Es gibt ein Buch von einem japanischen Regisseur, Yoshi Oida, da gibt es ein tolles Beispiel. Es gibt den Darsteller auf der Bühne, der mit einer Geste mit seinem Körper, mit beiden Armen nach oben weist auf den Mond. Ja. Und dieselbe Geste von zwei unterschiedlichen Darstellern, der eine denkt dabei an den Mond, wirklich an den Mond, und führt seine Hände und seine Seele, sein ganzes Sein, Darstellersein, so dahin, dass er wirklich diesen Mond da sieht. Und dann gibt es einen anderen, der diese Geste in ganz großer Perfektion ausführt, mit zarter, elegantem Ellenbogenknick, und das ist quasi dieselbe Geste, aber es sagt was ganz anderes. Ja? Bei dem einen schaut das Publikum diesen Mond an und bei dem anderen denken alle, was für ein toller Schauspieler, weil er das so schön macht. Ja? Und ich bin halt der großen Überzeugung, dass ich möchte natürlich jemand sein, der den Mond entstehen lässt und nicht die Geste toll macht, sondern halt so macht, dass man das Wesentliche sieht, das, worauf es ankommt. Ja? Das ist sozusagen meine Religion, um darauf nochmal zurückzukommen. Und ich finde, man kann den Unterschied sehr genau sehen, wenn man darauf aufmerksam ist. Und man hat sehr viel mehr von einem Theaterabend oder von einem Opernabend schon erst recht, wenn die Leute nicht spielen, dass sie eine tolle Diva sind, sondern wenn sie wirklich die Rolle spielen, dann ist es Theater und dann geht es einem irgendwie was an.
Das, meine Damen und Herren, sagt Annette Dasch, die als Sopranistin an der Weltspitze steht, an der Met in New York gesungen, an der Scala in Mailand, in Salzburg und. Abschließend möchte ich Sie fragen, Sie scheinen ein Lebensmotto zu haben, das da heißt Freiheit durch Fleiß.
Ja.
Erklären Sie es uns bitte.
Ja, also das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich, oh Gott, wie soll ich das jetzt sagen?
Frau Dasch legt sich gerade die Hände vor die Augen. Sie können es nicht sehen.
Ja, also Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass man ein besonderes Verhältnis zum Thema Zeit hat. Ja? Mhm. Und es ist tatsächlich so, also ich will überhaupt nicht jammern, ganz im Gegenteil, aber ich habe wirklich ein sehr, sehr straffes Leben. Mhm. Ja? Zwischen Kindern und Reisen, und als Selbstständiger hat man wahnsinnig viel zu tun, Logistik, und gibt auch viele Dinge, die kann man nicht delegieren. Ja? Also, und noch dazu kommt das Üben, das sich fit halten, das Lernen und Studieren und sich Ruhezeiten gönnen und sowas. Also es ist viel. Es ist einfach viel. Und ich merke, dass ich sowohl in der Arbeit als auch in meinem Privatleben Freiheiten brauche. Freiheit bedeutet, Selbstbestimmung. Ja? Und das erreiche ich nur, wenn ich unglaublich fleißig bin in der Vorbereitung. Und wenn ich sozusagen mich hängen lasse, was ich, also ich habe sehr lange gebraucht, um darauf zu kommen. Ich bin eher ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber so hier und dort, dann mache ich mal ein bisschen das, dann mache ich mal, räume ich mal schnell die Spülmaschine ein und dann gucke ich nochmal kurz in die Noten und dann telefoniere ich mal. So, und jetzt bin ich so, dass ich merke, je strukturierter ich einfach arbeite und dann auch tatsächlich eine halbe Stunde für den Mittagsschlaf einplane, ja, dann überhaupt ist Freiheit möglich. Also die Freiheit, den Abend zu gestalten, die Freiheit, in einem Musikstück mich wirklich wohlzufühlen, mich wirklich zu entfalten und wirklich was auszusagen, weil ich es vorher einfach fleißig vorbereitet habe. Also es ist, das meine ich damit, Freiheit durch Fleiß.
Frau Dasch, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie uns eine Stunde Ihrer Zeit geschenkt haben.
Sehr gerne.
Und zu Maya Burkhardts Frauengeschichten gekommen sind. Vielen Dank.
Sehr gerne. Bis bald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.